Servus vom Serve, herzlich willkommen im Podcast, der deine Finanzen zum Fliegen bringt.
In dem heutigen Podcast geht es darum, warum Immobilien dich nicht reich machen. Und zwar ist es nicht mein Ziel hier, Immobilien schlecht zu reden. Das liegt mir absolut fern, sondern ich möchte es einfach nur relativieren, damit du es besser einordnen kannst, weil den Immobilieninvestments oder dass man reich durch Immobilien wird, weißt du, denen wird ein viel höherer Stellenwert zugeschrieben, als er eigentlich hat. Und das werde ich dir am Ende auch mit einem ganz, ganz spannenden Fakt beweisen. Also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Und solltest du bereits selber schon Immobilien haben, dann finde ich das gut, dass du da schon auf jeden Fall angefangen hast. Und du wirst auch sehen, Immobilieninvestments sind per se nicht schlecht. Wie gesagt, eben nur falsch zugeordnet. Das wirst du im Laufe des Podcasts erfahren. Aber solltest du selber welche schon haben, dann bitte ich dich mal, kurz offen zu sein. Warum ist es wichtig, offen zu sein? Weil ich natürlich das verstehe, wenn man sich für irgendwas entschieden hat, dann möchte man ja nicht erfahren, dass es unter Umständen gar nicht so der richtige Weg ist. Das nennt sich übrigens in der Psychologie, dass wir nach sogenannter kognitiver Konsistenz streben. Also wir wollen im Endeffekt unser Weltbild bestätigt haben. Warum? Weil alles andere kostet nur Energie, alles andere ist nur Stress. Ja, also wir haben im Endeffekt eine Meinung und diese Meinung wollen wir bestätigt haben. Und dadurch, dass es bei uns allen so ist und wir, wie gesagt, ungern eben unsere Meinung ändern wollen, bitte ich dich dennoch eben mal offen zu sein, weil es so ein wichtiges Thema ist, weil du es dir einfach verdient hast, am Ende wirklich genug Wohlstand zu haben. Für mich ist Reichtum übrigens, dass man sich keine Sorgen mehr ums Geld machen muss, weil man genug hat oder dass man das natürlich auch keine Angst mehr hat, das Geld zu verlieren. Also, steigen wir mal ein. Ich werde dir anhand meines Lebens beweisen, warum Immobilien nicht reich machen und ich werde dann andere Sachen auch noch mit einführen. Aber fangen wir mal mit meinem Leben an. Ich habe ja frühzeitig in eine Immobilie investiert. Ich glaube, das war 1996 oder sowas, also kurz nach meiner Selbstständigkeit, weil ich eben auch gehört habe, hey, du brauchst Immobilien. Wenn du erfolgreich werden willst, dann brauchst du Immobilien. Und ich hatte eben frühzeitig investiert und ich hatte auch das Glück gehabt, dass ich da mitreden konnte, weil ich also den Bauträger kannte. Das heißt, ich habe also die Ausstattung der Wohnung damals mitgestalten können und ich hatte einen Freund gehabt vor Ort, der also dort als Handwerker tätig war, das war ein Fliesenleger und der hat also auch darauf geachtet, dass die anderen Gewerke, die anderen Handwerker einen tollen Job machen. Ja, weil man hört ja, ab und zu wird gefuscht am Bau und das wollte ich natürlich vermeiden, also hatte ich mir jemand gesucht, der das Ganze mit begleitet hat. Und da hat er auch gesagt, ja, da waren so einige Sachen, wo paar so Kleinigkeiten oder Standards vergessen worden sind und er hat halt drauf geachtet. Und gleichzeitig haben wir auch den Wert der Wohnung erhöht. Also ich habe beispielsweise ein Laminat reinbauen lassen, ja, das sah also wirklich wunderschön aus, also so ein richtiges Loft. Wir haben oben die Decken weggelassen, damit das nach oben offen ist. Eine Eckbadewanne, wunderschön alles eingefliest, ein schöner eingefliester Spiegel. Also die Wohnung sah wirklich toll aus, war glaube ich eine 1,5 Zimmerwohnung oder sowas in dem Dreh. Aber war eine sehr, sehr schöne, hochwertige Wohnung. So, das war der Ursprung. Und dann ging die Odyssee los. Also, ich hatte natürlich dann einen Mieter, einen gewissen Mieterwechsel, mal den. Und irgendwie auf jeden Fall hatte ich dann lange Zeit auch jemanden gehabt, der gar nicht bezahlt hat oder nur sporadisch bezahlt hat. Und jetzt ist das Gesetz in Deutschland ja auf Seiten des Mieters. Und da wurde mir damals gesagt, hey, ein Jahr Mietrückstand ist zumutbar. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Also du bist Investor und dann sagt dir einer, ein Jahr Mietrückstand ist zumutbar. Und jetzt noch der Oberhammer in meinen Augen, der hat ja ab und zu gezahlt, also der zeigt doch Zahlungswille. Was wollen sie denn? Und dann haben wir gedacht, ja, das kannst du, mach das mal im Supermarkt. Also du füllst praktisch deinen Einkaufswagen voll mit dem, was du eigentlich brauchst. Ja, und dann hast du eine Rechnung über 150 Euro an der Kasse und du legst 10 Euro hin und sagst, ja, ich zeig doch Zahlungswille, kann ich doch den Einkaufswagen jetzt mitnehmen. In meinen Augen eigentlich unvorstellbar, aber Herrgott, so ist halt das Gesetz, ja, muss man sich halt beugen. Auf jeden Fall war das eben eine gewisse Odyssee auch mit dem Mieter und der nächste Punkt, was mich absolut gestresst hat, war das Thema Nebenkostenabrechnung. Wir hatten eine Hausverwaltung, aber das war eben ein Wohnobjekt mit mehreren Wohneinheiten, da gab es dann auch immer Diskussionen und irgendwelche Ego-Spiele, der eine wollte eine neue Fassade, der andere wollte keine neue Fassade, der eine hat das gewollt, der andere hat das gewollt, also ein Haufen Diskussionen, das ist wie so ein Kindergarten, ja. Und dann noch der Ärger mit der Hausverwaltung, weil die dann irgendwie die Nebenkostenabrechnung nicht richtig gemacht hat oder du musstest ja prüfen, ob sie richtig gemacht ist. Also wer schon mal so eine Nebenkostenabrechnung gesehen hat, also ich krieg Stresspusteln davon. Und selbst Leute, die wirklich, also ich kann mit Zahlen, klar, ja, also ich kann Zahlen analysieren, aber ich krieg da trotzdem Stresspusteln. Da muss man geboren sein dafür, glaube ich, von der Nebenkostenabrechnung muss man geboren sein. Fakt ist, du musst das so oder so prüfen. Also du kannst nicht sagen, ich gebe es hundertprozentig in der Hausverwaltung ab, weil auch die können eben Fehler machen. Ja, so, also musst du den Mist prüfen. Dann ist auch noch was passiert.
passiert, dass irgendeiner vergessen hat, das Wasser unten vom Gemeinschaftswasser zuzudrehen, und über Wochen hat keiner gemerkt, dass das Wasser überläuft, dann kam eine hohe Nachzahlung und so weiter und so fort. Also alles so Fissamatenten, die du eigentlich in deinem Tagesablauf nicht brauchst. Weißt du, ich wollte meine Arbeit machen, ich wollte mich auf das konzentrieren, was mir Spaß macht. Und dann immer wieder kam irgendwas rein, entweder in Form einer Nachricht, dass der Mieter nicht zahlt, oder ein Mieterwechsel, oder eben irgendeine Reparatur, wo du eine Entscheidung fällen musst, oder eben eine Nebenkostenabrechnung. Und das Ende vom Lied war dann noch, wo sogar der Mieter ausgezogen ist, dass wir einen Kellerabteil hatten und ich praktisch dieses Kellerabteil räumen lassen wollte. Oder einfach ausräumen wollte und dann wegschmeißen. Und da wurde mir gesagt, nee, das kannst du nicht machen, sondern das musst du einlagern. Ja, weil da könnte ja wiederkommen. Also das musst du überlegen, dich bescheißt jemand. Und dann musst du sagen, okay, gut, also ich passe dann noch schön auf deine Klamotten auf, gib noch Geld aus für ein Lager oder leg die bei mir ins Wohnzimmer, keine Ahnung. Nicht? Also das kennt ihr ja, das ist wie wenn einer einbricht und du hast die falsche Kamera aufgestellt, kriegst du ja sogar auch noch Ärger, ja, obwohl der eingebrochen ist. Aber Gott, so ist das Gesetz, wie gesagt, weil jede Person hat das Recht, in irgendeiner Weise geschützt zu werden. Aber so wirkt sich das halt aus. So, das war so eine Reihe von Eskapaden, die ich eben mitgemacht habe im Zuge dieser Vermietung. Und am Ende war ich dann so genervt, dass ich die Wohnung für 10%, für nur noch 10% des ursprünglichen Kaufpreises wieder verkauft hatte. Nach über 10 Jahren. Steuerfrei war es dann. Ich habe zwar zwischendrin ein bisschen Steuersparnis gehabt, aber du kannst nachvollziehen, das war nicht nur nervlich ein Riesendraufzahlgeschäft, sondern das war finanziell ein Riesendraufzahlgeschäft. Und damit wirft dich das immer ein Stück zurück. So, jetzt kann man vielleicht sagen, ja, okay, Michael, das war natürlich großes Pech. Ja, kann natürlich sein, dass es großes Pech ist. Aber Achtung, es passiert. Ich will dir einfach nur damit zeigen, es passiert, es gibt diese sogenannten Fuck-Up-Stories. Und es gibt eben viele, die mir genau das bestätigen, diesen Ärger bestätigen. Die sagen zwar, ja, natürlich habe ich Gewinn, aber dann musst du den Gewinn ja auch wieder gegenrechnen. Das heißt, gegenrechnen gegen die Zeit, die du aufgebracht hast und den Ärger, den du aufgebracht hättest. Ja? Und dann musst du das eben vergleichen mit einer anderen Anlage, die dir vielleicht keine Zeit kostet, wie zum Beispiel irgendwelche passiven Fonds oder was weiß ich denn auch immer. Ja? Und dazu kommt noch, dass manche Entwicklungen falsch eingeschätzt werden. Also wenn mir zum Beispiel Leute sagen, hey, ich habe da in beispielsweise in 15 Jahren meine Immobilie verdoppelt. Ich habe die für 300.000 Euro verkauft und heute nach 15 Jahren ist die 600.000 Euro wert. Hörst du auch immer wieder denken, wow, ist auch ein guter Gewinn. Natürlich ist das ein guter Gewinn, aber trotzdem eine Verdopplung in 10 Jahren, also Achtung, ich habe jetzt gerade das Beispiel auf 15 Jahre gebracht, aber eine Verdopplung in 10 Jahren sind 8%. Also wenn du eine Anlage gekauft hast oder getätigt hast und diese in 10 Jahren verdoppelt, dann hast du durchschnittlich 8% pro Jahr gemacht. Und das übrigens ist die Entwicklung der Börse. Also wenn du dir die Börse anschaust, die Standardbörse, so S&P 500, also die größten 500 amerikanischen Firmen, das kannst du als Index kaufen, als ETF oder als aktiven Fonds oder wie auch immer, kannst du solche Sachen ja kaufen, die haben über 8% im Schnitt gemacht. Das heißt, wenn du eine Immobilie hast, die sich in 15 Jahren verdoppelt hat, dann bist du schlechter als die Börse. Und wenn du eine Immobilie hast, die sich in 10 Jahren verdoppelt hat, dann bist du gleich. Nur, dass du bei der Börse keinen Aufwand gehabt hättest. Okay? Und das ist so der Punkt, was eben manche Leute so verklären. Und es passiert ja auch immer wieder. Ich habe in Würzburg, weil, ich weiß nicht, vor über 10 Jahren oder ist meine Frau aus dem Fenster gesprungen, weil sie auch irgendeine Schrottimmobilie nicht abzahlen konnte. Ja, hat sich das Leben genommen. Wie gesagt, das ist jetzt nicht so, dass es standardmäßig passiert, sondern ich will da eben nur zeigen, dass es passiert. So, jetzt gehen wir aber mal den Sprung rüber. Was ist denn, wenn es gut läuft? Weil ich will ja das, wie gesagt, nicht schlecht reden. Es gibt ja auch viele Leute, wo es einfach gut läuft. Und da ist so, dass wenn du als Selbstständiger, und meine Botschaften richten sich im Wesentlichen an Selbstständige und Unternehmer, das sind ja die Menschen, die ich berate. Was ändert es denn als Selbstständiger, wenn du 2 Wohnungen beispielsweise hast? Also du musst dir überlegen, okay, jetzt habe ich 2 Wohnungen, die gut gelaufen sind, jetzt habe ich meinetwegen einen monatlichen Cashflow pro Wohnung, sagen wir mal, von 600 Euro. Das heißt, du hast 1200 Euro an monatlichen Cashflow. Vorsteuer, musst du ja immer noch versteuern, ja, und irgendwann ist die Abschreibung der Immobilie eben nicht mehr so hoch und dann ist einfach nur noch eine Steuerlast da. Und was ändern denn 1200 Euro in deinem Cashflow? Also weil du als Selbstständiger ja sowieso viel mehr verdienen musst. Ich habe immer gesagt, unter 10.000 Euro bist du als Selbstständiger arm. Also deswegen die Frage, was ändert das, selbst wenn es gut läuft? Und selbst wenn es gut läuft, hast du trotzdem immer wieder Arbeit. Also einfach ohne Arbeit geht's nicht. Und wie gesagt, und wenn du dich alles überall freikaufst, das kannst du ja machen. Dann kostet das wieder Geld, das heißt schmälert deine Rendite, aber selbst wenn du dich freikaufst, musst du ja normalerweise immer noch ein Kontrollmedium haben und du bist das Kontrollmedium. Du musst checken, ob sich deine Anlage in die richtige Richtung entwickelt oder ob sich irgendeiner vielleicht auf dieser ganzen Kette da drin bereichert hat, dran oder einen Fehler macht oder Gott keinen Bock hat oder was weiß ich denn. So, das heißt, als Fazit noch, dass Immobilien schon ein schönes Investment sind, eine schöne Beimischung sind, aber so wie die Leute erzählen, Ey, du kannst durch Immobilien reich werden. Das funktioniert für die meisten nicht. Ja, und dann gibt es eben auch genug Stories, wie ich meine gerade erzählt habe, oder jetzt, was gerade durch die Gazetten geistert mit Immo-Tommy. Ja, das sind ja auch viele, die sich da beschweren und sagen, sie haben Schrottimmobilien, überteuerte Schrottimmobilien gekauft, weil sie auch den Falschen vertraut haben. Und es gibt so viele, die dich mit Schokolade in den Keller führen. Und das Interessante ist ja, dass die, die dann Immobilien mit Immobilien reich werden, entweder ganz groß Coachings machen, wie eben Immo-Tommy, fragst dich auch, warum? Warum tust du dir jetzt den Stress an, wenn du doch hier passives Einkommen hast und richtig reich bist? So aus Nächstenliebe machen die das auch nicht. Ja? Aber die Leute, die mit Immobilien richtig groß geworden sind, das sind Immobilienunternehmer. Achtung, das ist jetzt ganz wichtig. Die Leute, die mit Immobilien groß geworden sind, Leute wie beispielsweise in Gerald Höhan oder so, das sind Immobilienunternehmer. Du bist aber vielleicht Handwerker, du bist vielleicht Grafiker oder du bist vielleicht Consultant oder sonst irgendwas. Dann ist das praktisch dein Hebel, das ist dein Business und die Immobilie muss nebenbei laufen. Die Leute, wie gesagt, die mit Immobilien reich werden, das ist deren Hauptjob. Das muss man verstehen, wobei ich natürlich komisch finde, dass zum Beispiel Leute wie Gerald Höhan dann trotzdem da noch Kurse geben. So, und jetzt kommt der wichtige Fakt, weil, was ich am Anfang versprochen habe, weil man sagt ja immer oder man hört ja immer oder sehr oft, also vielleicht in meiner Blase, vielleicht hast du das aber auch schon gehört, aber ich habe das sehr oft gehört, dass die Leute sagen, ja, wenn man reich wird durch Immobilien, die meisten werden durch Immobilien reich und das stimmt einfach nicht. Es gibt diese Statistik nicht. Es gibt eine Statistik, die zeigt, dass wenn man anschaut, wer Millionär geworden ist, und Millionär ist ja so das Synonym für reich, ja, also wenn du Millionär geworden bist, dann sind nur 5% davon durch Immobilien reich geworden. Weniger als 5% sogar. Weniger als 5% der Millionäre sind mit Immobilien reich geworden. Das ist dieser Fakt. Und woher das kommt, diese andere Aussage, dass die meisten dann durch Immobilien reich geworden sind, das kann ich dir leider nicht sagen. Vielleicht liegt diese Falschaussage auch nur daran, dass eben mit dem ganzen Part Immobilien sehr, sehr viel Geld verdient ist. Von Coaching-Anbietern, die dir zeigen wollen, wie du investierst, über Makler oder über Bauträger bis hin zu Darlehensvermittlern und Banken und so weiter und so fort. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael.